Willkommen zum Programm von Radio Prag. Am Mikrofon begrüßt Sie Silja Schulteis. Zunächst die Nachrichten. Die tschechische Regierung wird sich auf ihrer heutigen Sitzung unter anderem mit der Fortsetzung des Einsatzes der in Kuwait stationierten tschechischen Spezialeinheiten zur Abwehr von ABC-Waffen befassen. Der weitere Verbleib der 250 Soldaten in dem vorderasiatischen Staat gilt noch als unsicher, da dem tschechischen Verteidigungsministerium für die Verlängerung der Mission über das Jahresende hinaus bisher die notwendigen finanziellen Mittel fehlen. Eine Abberufung der Einheit käme aber ebenso wenig in Betracht, da die Vereinigten Staaten fest mit der Unterstützung der tschechischen Spezialisten für den geplanten Angriff auf den Irak rechnen, hieß es aus Regierungskreisen. Der zweite Reaktorblock des südböhmischen Atomkraftwerks Temelin soll innerhalb der nächsten 24 Stunden durch das Auslösen der atomaren Kettenreaktion erneut gestartet werden. Am heutigen frühen Morgen sei der zweite Block dafür in das sogenannte zweite Regime überführt worden, in dem die Flüssigkeit im atomaren Teil eine Temperatur von 280 Grad Celsius erreicht, erklärte der Sprecher des AKWs Milan Nebesage. Laut einer heute veröffentlichten Umfrage des Zentrums für öffentliche Meinungsforschung waren die Tschechen im Vergleich zu den Ungarn und Polen im November am wenigsten entschieden, sich an dem für kommendes Jahr geplanten Referendum zum EU-Beitritt ihres Landes zu beteiligen. Während sich in Ungarn 68% und in Polen 61% der Befragten fest entschlossen zeigten, an einem Volksentscheid teilzunehmen, waren es in Tschechien nur 46%. Die Zahl der noch Unentschlossenen hingegen war in Tschechien im Vergleich zu den beiden anderen Ländern mit Abstand am größten. Sie betrug 31%, in Polen und Ungarn hingegen bewegte sie sich um die 10%. Die tschechischen Lehrer haben seit heute eine neue Gewerkschaft, den Lehrergewerkschaftsbund. Seinen Zielen zählen die Erhöhung der Lehrergehälter sowie generell die Verbesserung der Situation der Pädagogen an ihrem Arbeitsplatz. Sollte über diese Forderungen nicht verhandelt werden, drohte die neue Gewerkschaft einen einstündigen Warnstreik an, der voraussichtlich am 28. Februar stattfinden soll. Der Lehrergewerkschaftsklub, der Assoziation Freier Gewerkschaften angehört, sieht sich als Konkurrenz zum böhmisch-mährischen Gewerkschaftsbund der Angestellten im Schulwesen und will nach Angaben seines Gründers Radek Sarkozy energischer die Interessen der Lehrer durchsetzen. Soweit die Meldungen. Im Anschluss geht es jetzt weiter mit dem Tagesecho und Marketa Maurova.
Tagesecho.
Zwei Themen beherrschen unser heutiges Tagesecho. Erstens der EU-Gipfel in Kopenhagen, auf dem Beitrittsverhandlungen mit 10 Kandidatenländern, darunter auch der Tschechischen Republik, abgeschlossen wurden. Und zweitens der Kongress der Demokratischen Bürgerpartei ODS, auf dem Václav Klaus im Sitz des Parteichefs nach 12 Jahren abgelöst wurde. Im heutigen Tagesecho bringen wir keine weitere Folge der Serie zum 10. Jahrestag der Teilung der Tschechisch-Slowakischen Föderativen Republik. Diese wird am Dienstag fortgesetzt. Nach langen, zähen und hartnäckigen Verhandlungen haben sich die Länder der Europäischen Union am Freitagabend in Kopenhagen mit den 10 EU-Beitrittskandidaten auf ein Finanzpaket für die Erweiterung geeinigt. Damit wurde der Weg frei für die größte Erweiterung in der Geschichte der Europäischen Union, die ihre neuen Mitglieder, darunter die Tschechische Republik, aller Voraussicht nach am 1. Mai 2004 in ihrer Mitte aufnehmen wird. Wie die Tschechische Republik mit den in Kopenhagen ausgehandelten Beitrittsbedingungen und finanziellen Zuwendungen von Seiten der EU zufrieden ist, dazu ein Bericht von Lothar Martin.
This is indeed a historic moment.
Das ist in der Tat ein historischer Moment und ein Datum zur Erinnerung für die Menschen in Europa und für die ganze Welt. Heute haben wir erfolgreich das Ziel erfüllt, für das Generationen von Europäern gekämpft haben. Mit diesen Worten würdigte der dänische Regierungschef Anders Fogh Rasmussen am Freitagabend in Kopenhagen das wenige Minuten zuvor erzielte Verhandlungsergebnis, das den Beitritt der 10 Kandidatenländern in die Europäische Union ermöglicht hat. Nach der für 2004 geplanten Realisierung der EU-Erweiterung wird die Union damit ihr Gebiet um etwa 30% vergrößern und dann fast 500 Millionen Einwohner haben. Letzte finanzielle Zugeständnisse hatten vor allem Polen am Freitag die Zustimmung erleichtert. Aber auch Tschechien erzielt in letzter Minute kleine finanzielle Vergünstigungen. So kann Prag neben den zugesicherten 83 Millionen Euro an Haushaltskompensationen weitere 100 Millionen Euro aus den strukturellen Fonds für den Finanzausgleich nutzen. Ein weiteres Ergebnis ist die Möglichkeit, in den Jahren von 2004 bis 2006 die Direktzuwendungen für die Landwirtschaft aus dem Staatshaushalt auf 55%, 60% und 65% des EU-Niveaus anzuheben. Doch der tschechische Ministerpräsident Wladimír Špidla sieht nicht nur in diesen Rahmenbedingungen viele Vorteile für sein Land zukommen. Die Grenzen, die bisher existierten, werden fallen und unsere Menschen werden bei ihren Aufenthalten in Europa weitaus größere Freiheiten genießen. Auch unsere Unternehmer werden sich ohne Probleme auf dem großen europäischen Markt bewegen können. Andererseits werden den tschechischen Bürgern und Unternehmern auch nach dem Beitritt noch einige Beschränkungen auferlegt, insbesondere was ihre Freizügigkeit auf dem europäischen Arbeitsmarkt oder den Handlungsspielraum der Spediteure anbelangt. Diese Einschränkungen wollte Špidla jedoch nicht so verstanden wissen, dass die Tschechische Republik zunächst kein vollwertiges EU-Mitglied sein werde. Ich habe kein einziges Signal und keine Information darüber, die dafür sprechen würden, dass wir kein vollwertiges Mitglied der Europäischen Union sein werden. Ein Mitglied zu sein, das ein Vetorecht hat und damit in entscheidenden Momenten das gleiche Gewicht wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, Spanien oder auch Luxemburg hat, das bedeutet doch nicht, zweitrangig zu sein. Nach seiner Rückkehr aus Kopenhagen nannte es Špidla nunmehr als vorrangiges Ziel, die Bürger des Landes von den mehrheitlichen Vorteilen des tschechischen EU-Beitritts zu überzeugen. Denn in einem Referendum, das für Juni kommenden Jahres anberaumt ist, fällt wohl erst die endgültige Entscheidung darüber, ob Deutsche und Österreicher ihre Nachbarn bald in ihrer Mitte werden begrüßen können.
Nicht nur die finanziellen Fragen wurden in Kopenhagen gelöst. Auf dem Gipfel wurde unter anderem ein kompliziertes Thema abgeschlossen, das seit einigen Jahren das bilaterale Verhältnis zwischen Prag und Wien beeinträchtigt hat. Das Atomkraftwerk Temelin. Der österreichischen Seite ist es dabei nicht gelungen, eine juristische Verankerung der Absprachen durchzusetzen. Die Möglichkeit, in Streitfällen den Europäischen Gerichtshof anzurufen, wurde nicht nur von Seiten Tschechiens, sondern auch anderer Länder Europas abgelehnt. Bundeskanzler Wolfgang Schüssel sagte dazu auf einer Pressekonferenz, auf der er die harten Verhandlungen bilanzierte.
Es hat damit begonnen, dass bei Temelin die Situation so war, dass wir mit der Tschechischen Republik vereinbart haben, den berühmten Melka-Vertrag, die Konklusionen. Dieser Vertrag hätte in einem Protokoll beigefügt werden sollen, dem Beitrittsvertrag. Damit wäre er Primärrecht geworden und hätte im kritischen Fall, im Nicht-Einhaltensfall der durch die Tschechische Republik bis zum Europäischen Gerichtshof judiziert werden können. Das haben wir nicht erreicht. Das ist aber nicht die Schuld der Tschechischen Republik, das will ich hier ausdrücklich festhalten, sondern es waren vor allem drei Länder, die selber Atomkraftwerke betreiben, die Briten, die Schweden und die Finnen.
Die Regierungschefs Tschechiens und Österreichs, Wladimír Špidla und Wolfgang Schüssel, haben nach Auswegen gesucht. Sie einigten sich schließlich auf eine gemeinsame Erklärung zum Kernkraftwerk Temelin, die dem Beitrittsvertrag zugefügt wird. Beide Seiten verpflichten sich darin, die im früheren Abkommen beinhalteten Versprechen einzuhalten. Soweit die Informationen aus Kopenhagen. Von Dagmar Keberlova erfahren Sie jetzt, wie man auf die Ergebnisse des EU-Gipfels in Prag reagiert hat. Noch am Sonntag hatte der EU-Botschafter in Prag, Ramiroš Cimbrian, eine Pressekonferenz gehalten, bei der er Tschechien aufgefordert hat, dass das aus der gemeinsamen europäischen Kasse stammende Geld zwar wichtig ist, jedoch nicht das Wichtigste. Cimbrian zufolge liegt das Wichtigste darin, dass Tschechien in der Europäischen Union die gleiche Stimme haben wird wie die jetzigen EU-Mitglieder. Auch wenn andere Kandidatenländer nach dem Beitritt mehr Geld bekommen werden, sei dies kein Grund zur Enttäuschung, weil Tschechien weder Atomkraftwerke nach dem EU-Beitritt schließen muss, noch eine Außengrenze, die es sichern müsste, haben wird. Ramiroš Cimbrian gratulierte den tschechischen Unterhändlern zu dem erzielten Ergebnis.
Ja, osobně bych rád zatleskal všem těm.
Ich möchte all jenen in Tschechien applaudieren, die für die EU-Mitgliedschaft der Tschechischen Republik hart gearbeitet haben. Ich ziehe den Hut vor allen, die in den oft sehr scharfen und fachtechnischen Verhandlungen durchgehalten haben, um eine Einigung in Kopenhagen zu erzielen.
Auch der dänische Botschafter in Prag, Jørgen Bøjer, äußerte seine Freude darüber, dass sein den EU-Vorsitz innehabendes Land das Hauptziel erreicht hat. Die einzige Enttäuschung des Kopenhagener Gipfels wäre die Tatsache, dass tschechischer Präsident Václav Havel nicht teilnehmen konnte. Nach Kopenhagen war Havel als Sondergast eingeladen, wo er beim feierlichen Abendessen sprechen sollte. Das schlechte Wetter verhinderte seine Anreise. Václav Havel äußerte sich über das Ergebnis der Verhandlungen zufrieden. Man dürfe den EU-Beitritt nicht nur in Geld umrechnen. Man müsse vor allem über die Werte nachdenken, die durch den Beitritt Tschechien zukommen. Havel zufolge war das Kopenhagener Gipfeltreffen auch für Tschechien ein historischer Moment, weil das Land Mitglied des gemeinsamen europäischen Raumes werden wird. Politiker der Regierungskoalition geben sich mit dem Ergebnis äußerst zufrieden. Parlamentschef Lubomír Zaorálek sieht darin eindeutig einen Erfolg Tschechiens, in dem ein Prozess endet, der 1989 begann und vielleicht länger als erwartet dauerte. Oppositionspolitiker sind in ihren Äußerungen skeptischer. Der Ex-Chef der Bürgerdemokraten Václav Klaus sei hundertprozentig überzeugt, dass bei den Verhandlungen Tschechien nicht ihr Bestes getan hat. Ein weiterer Vertreter der Bürgerdemokraten Jan Zahradil meint, dass in Kopenhagen bewiesen wurde, dass die Beitrittsbedingungen weniger günstig sind als bei früheren Erweiterungen. Unabhängige Fachexperten, die von der Nachrichtenagentur ČTK zum Thema befragt wurden, bewerten das erzielte Ergebnis positiv und stufen die ausgehandelten Bedingungen als sehr gut ein. Sowohl Optimisten als auch Skeptiker einigen sich allerdings in einer Sache. Die Arbeit sei noch nicht zu Ende. Nun muss die tschechische Öffentlichkeit über die Folgen des Beitritts sowie des Nichtbeitritts verständlich aufgeklärt werden. Leitartikel, Kommentare, Bemerkungen. Auch die tschechischen Zeitungen galten am Samstag dem Gipfeltreffen der Europäischen Union in Kopenhagen. Hier eine kurze Auswahl daraus. Eine gewisse Unnachgiebigkeit lohnt sich in der EU. Die tschechischen Unterhändler haben dies begriffen und sie haben mindestens die hiesige Schlacht gewonnen. Im alltäglichen Betrieb der Europäischen Union geht es nämlich nicht um Visionen, Reflexionen und Philosophien, sondern um das Geld, um die Macht. Soweit die Tageszeitung Lidové Noviny. Völlig anders sieht der Kommentator von Mladá Fronta Dnes das Geschehen in Kopenhagen. Der grimmige Kampf um die Eurogelder hat den wesentlichen Kern der Sache überschattet, wer darin konstatiert. Wesentlich wichtiger als die Finanzen sei etwa eine Diskussion über den eventuellen teilweisen Verlust der Souveränität im Vereinigten Europa oder darüber, ob es nicht wesentlich bürokratischer und undurchsichtiger sein werde. Auch der Kommentator des Blattes Bravo verweist darauf, dass bisher zu viel über die Beitrittsbedingungen, weniger jedoch über das Sein in der Union gesprochen wurde. Außer den bezifferbaren Problemen sei auch ein schwieriger Streit geführt worden, über die Anerkennung der Zuverlässigkeit des Atomkraftwerks Temelin sowie über die Rechtsgültigkeit der Beneš-Dekrete. Hinter diesem Streit sieht er eine Bemühung, Tschechien zu diskreditieren. Allein die Tatsache, dass diese Bemühung erfolglos war, ist wichtiger als viele anderen Sachen, meint der Kommentator. Auch am Montag kehren alle Blätter zum EU-Gipfel in Kopenhagen zurück. Tschechien werde sich in anderthalb Jahren an Entscheidungen der Union beteiligen, hebt die Zeitung Mladá Fronta Dnes hervor. Nun stehe eine Zeit des rechtlichen und materiellen Nachholens vor uns, wird festgestellt. Tschechien werde sich mit dem Schicksal einer armen Peripherie versöhnen oder sein Programm des Einholens mit Hilfe seiner eigenen Kräfte, seiner eigenen Aktivität vorlegen müssen, meint auch die Zeitung Bravo. Das Wirtschaftsblatt Hospodářské noviny warnt vor einer Kurzsichtigkeit der tschechischen Politik. Die Politik Europas und einzelner europäischer Länder seien so verflochten, dass eine Provinzialität die nationalen Interessen schwer beschädigen könne. Es wäre außerordentlich wichtig sein zu wissen, wer und in welchem Bereich unser Verbündeter sein könne, schreibt Hospodářské noviny. Faktisch parallel zur Berichterstattung über die Beitrittsverhandlungen in Kopenhagen informierten tschechische Medien kontinuierlich seit Freitag über ein anderes, ebenfalls als historisch bewertetes Ereignis, und zwar über den Parteitag der Demokratischen Bürgerpartei ODS im westböhmischen Kurort Františkovy Lázně Franzensbad. Historisch vor allem deshalb, weil der ODS-Chef Václav Klaus nach 12 Jahren von seinem Posten schied. Die vorgesehene Wahl seines Nachfolgers sorgte seit einiger Zeit für innerparteiliche Spannungen und endete mit einer Überraschung. Mehr zu diesem Thema von Jitka Mladková im folgenden Beitrag. Nun ist es tatsächlich soweit. Václav Klaus ist nicht mehr der UdS-Vorsitzende und daran werden sich nicht nur die Mitglieder der One-Man-Partei gewöhnen müssen, sondern mit ihnen auch viele andere Außenstehende. Wer nach Klaus die Staffelführung übernehmen würde, war bis zum letzten Moment nicht klar. Von vornherein gab es insgesamt 4 Kandidaten für den Spitzenposten und nur einen vermutlich klaren Favoriten. Das war der stellvertretende UdS-Vorsitzende Peter Metschers, der auch die größte Gunst des bisherigen Parteichefs genoss. Die Wahl ist jedoch unerwartet anders ausgefallen. In einer Kampfabstimmung setzte sich der 46-jährige Senator Mirek Topolánek aus Mähren mit 179 zu 168 Stimmen gegen Metschers durch. Václav Klaus konnte oder wollte seine Verstimmung über dieses Ereignis unmittelbar nach der Wahl nicht verdecken. In einem Gespräch mit dem tschechischen Rundfunk meinte er lakonisch zu der Wahl, man könne sehen, dass die Partei einen neuen Mann gesucht und nun auch gefunden habe. Er respektiere diese Wahl. Der neue Mann formulierte seine Prioritäten, die Einheit der UdS aufrechtzuerhalten, die Landkreis- bzw. Senatswahlen und 2004 auch die Europaparlamentwahl zu gewinnen. Vor der nächsten Parlamentswahl in 4 Jahren schloss er jede Zusammenarbeit mit den Sozialdemokraten aus, will aber auch auf soziale Fragen eingehen. Diese habe sich die UdS seiner Meinung nach stehen lassen. Und so charakterisierte er insgesamt die künftige Politik der UdS unter seiner Führung. Sie sollte freundlicher sein, sagte Topolánek. Wir sollten auch unser Programm besser anbieten, besser erläutern können, ins Menschliche überführen, wie ich es nenne. Dadurch könnten wir eine breitere Wählerschaft ansprechen, ohne das Programm ausdehnen zu müssen. Von der UdS-Ideologie will der neue UdS-Chef eigenen Worten zufolge keinen einzigen Millimeter abweichen. In der Parteitagsdebatte versprach Topolánek den Delegierten, den unter Václav Klaus eingeschlagenen Weg fortzusetzen. Die UdS brauche, so Topolánek wörtlich, keine neue Ideologie, sie habe ihren Klausismus. Dass es zwischen ihm und Klaus Spannungen gegeben hat, führt er nicht auf Meinungsdifferenzen, sondern auf die Tatsache zurück, von der Mentalität her ein anderer Menschentyp zu sein. Mirek Topolánek wird auch in Zukunft nicht darum herumkommen, mit Václav Klaus sprechen zu müssen, denn der Ex-Vorsitzende der UdS wurde von 350 Delegierten zum Ehrenvorsitzenden ernannt. Von seiner Partei wurde er schon vor einiger Zeit offiziell als Kandidat für die bevorstehende Präsidentschaftswahl ernannt. Politische Kommentatoren sind sich einig, Topolánek wird es nach einem Václav Klaus an der UdS-Spitze nicht leicht haben. Viel Zeit für die Realisierung seiner Ziele hat er auch nicht, denn schon in 2 Jahren ist wieder ein UdS-Parteitag geplant und da wird wieder Bilanz gezogen. Weitere Einzelheiten zum Thema, welcher Zukunft sieht die UdS nach ihrem Parteitag entgegen, bringen wir am Sonntag in der Sendereihe Schauplatz, diesmal mit Robert Schuster. Und damit ist das Tagesecho am Ende angelangt. Es geht weiter mit der Sendereihe heute am Mikrofon.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Heute am Mikrofon, sagt Martin Ježek. Diesmal habe ich einen wichtigen und bekannten Mann des Adalbert-Stifter-Vereins eingeladen, den Vereinsdirektor Peter Becher. Der Adalbert-Stifter-Verein hat kürzlich gemeinsam mit der Union für gute Nachbarschaft mit Sitz in Prag den deutsch-tschechischen Kunstpreis für dieses Jahr verliehen. Die frisch gebackenen Preisträger sind renommierte Literaten Ludwig Kundera und Rainer Kunze. Peter Becher spricht unter anderem über die Preisverleihung in Berlin und äußert sich auch zur Resonanz dieses Ereignisses in den Medien.
Mit der Veranstaltung selber bin ich sehr zufrieden. Der Preis ist in Berlin vergeben worden. Wir haben ihn im Rathaus verleihen können. Die Berliner Behörden haben auf eine sehr freundliche und kompetente Art und Weise mit uns zusammengearbeitet. Dafür bin ich wirklich dankbar. Der Zustrom der Gäste war in meinen Augen geradezu überwältigend. Wir haben vielleicht mit 80 Leuten gerechnet und es sind fast doppelt so viele Personen gekommen. Was das Echo anbelangt, bin ich ziemlich enttäuscht. Das liegt schlicht und einfach daran, dass die größeren Zeitungen, die wir natürlich alle rechtzeitig und in Abständen wiederholt informiert hatten, leider nicht bereit waren, diesen Preis wahrzunehmen und über diesen Preis zu berichten. Das halte ich für sehr schade. Der Preis, denke ich, ist in seiner Konstellation ein einmaliger Preis, ein Doppelpreis. Es werden keine Geldbeträge verliehen, sondern Künstler stiften Kunstwerke, die dann jeweils dem Preisträger der anderen Nationalität übergeben werden. Ich denke, das ist gerade auch vor dem Hintergrund der ja immer wieder auftretenden deutsch-tschechischen Spannungen ein Preis, der wirklich also die Beziehungen weiterbringt.
Wo würdest du den Grund dann dafür sehen, dass die Journalisten in den großen Zeitungen so wenig Aufmerksamkeit für diese Sache oder diese Sachen dann haben?
Es ist für mich letztlich ein Rätsel. Ich meine, wir hatten jetzt in Berlin das Pech in Anführungszeichen, dass die Preisverleihung genau auf den Tag gefallen ist, an dem sich auch die neue Regierung konstituiert hatte. Und zum Beispiel Herr Baumann vom ARD-Hauptstadtstudio, der mir schon fest zugesagt hatte, zu der Feier zu kommen, hatte dann genau zu dem Termin ein Gespräch mit Kanzler Schröder. Das hat natürlich Vorrang haben müssen, selbstverständlich. Aber die Zeitungen haben ja alle auch Kulturredakteure und es wundert mich dann schon ein bisschen, dass dieser deutsch-tschechische Bereich mit so wenig Aufmerksamkeit und so wenig Interesse verfolgt wird.
Dieser Preis, wie schon gesagt, zusammen mit der Union für gute Nachbarschaft in Prag erteilt worden oder vergeben worden. Das ist auch euer Partner in vielen anderen Bereichen oder vielen anderen Aktivitäten. Wie bedeutend ist dieser Partner oder sogar wie strategisch?
Die Union für gute Nachbarschaft ist nun im Unterschied zum Stifterverein keine nur kulturell ausgerichtete Einrichtung. Die Union deckt ja ein etwas weiteres Feld ab, das sich im Grunde eher allgemein beschreiben lässt als Feld zur Förderung der deutsch-tschechischen, aber auch tschechisch-österreichischen Beziehungen. Für uns war es wichtig, dass wir auch eine Einrichtung mit Sitz in Tschechien, in Prag hatten, damit auch von daher die Ausgewogenheit mit gewährleistet ist.
Wie nimmt die tschechische Öffentlichkeit die Union wahr? Was ist ihre gesellschaftliche Bedeutung?
Meine Einschätzung ist, dass die Union in der tschechischen Öffentlichkeit, sofern man sie da wahrnimmt, neben den anderen Einrichtungen, einfach eine Institution ist, die sich speziell der Verbesserung der Beziehungen zu den deutschsprachigen Ländern widmet. Da gibt es ja nicht viele Einrichtungen dieser Art. Da hat früher die Bolzano-Stiftung sehr viel gemacht, von der man jetzt nicht mehr so viel hört. Und es haben auch so verschiedene regionale Einrichtungen und Ämter etwas gemacht. Aber so übergreifend sehe ich eigentlich wenige daneben. Und da scheint mir die Union eigentlich eine wichtige Rolle zu spielen.
Allgemein genommen, wie entwickelt sich die deutsch-tschechische Öffentlichkeit deines Erachtens in den letzten 12 Jahren?
Also seit der sanften Revolution haben wir ja eigenartige Wellenbewegungen mitmachen können. Nach der großen Euphorie, die vielleicht 1, 2 oder 3 Jahre angehalten hatte, kam dann so eine erste Phase der Ernüchterung. Man hat gesehen, dass es doch noch sehr viele nicht aufgearbeitete Probleme gibt, die aus der Vergangenheit rühren. Man hat dann versucht, verschiedene Foren zu bilden, die sich aber eigentlich sehr schnell totgelaufen hatten. Und jetzt gerade in diesem Jahr, in dem Wahljahr, sind leider zum Teil sehr harte und verletzende Worte gefallen, die noch einmal zu einer zusätzlichen Verhärtung beigetragen haben. Grundsätzlich denke ich, man muss aber, man darf sich davon nicht zu sehr irritieren lassen. Man muss erstens mal über das Wahljahr hinausschauen und man muss sich immer auch klar machen, dass die Beziehungen zwischen zwei Staaten nicht auf die jeweiligen politischen Worte reduziert werden können, sondern dass sich die Beziehungen ja auf vielen Feldern entwickeln. Und wenn wir also alle diese Felder nebeneinander halten, das Feld der Wirtschaft, das Feld der militärpolitischen Zusammenarbeit, Stichwort NATO jetzt, das Feld der kulturellen Zusammenarbeit, dann werden wir feststellen, dass sich grundsätzlich auf allen Feldern eigentlich eine sehr starke Tendenz der Verbesserung und der Intensivierung abzeichnen lässt. Das muss man einfach feststellen und das halte ich auch für eine ganz erfreuliche Entwicklung. Ich kann speziell für den Bereich der Kultur nur bestätigen, da gibt es sehr gute, sehr intensive Kontakte, wo es hakt. Das ist für mich das Gebiet der Politik und da auch ganz speziell der Bereich, der die Aufarbeitung der Vergangenheit zum Thema hat. Und es ist für mich eigentlich wirklich ein Fragezeichen, dass wir gerade, weil es rundherum auf allen anderen Gebieten so gut läuft, dass wir es bis heute nicht fertiggebracht haben, diese deutsch-tschechischen Probleme, die im Grunde spezieller genommen tschechisch-sudetendeutsche Probleme sind, dass wir es nicht fertiggebracht haben, diese Probleme auf eine anständige Art und Weise zu thematisieren und aufzuarbeiten. Das ist leider auch dem deutsch-tschechischen Gesprächsforum nicht gelungen.
Und jetzt würde ich dich um eine mitteleuropäische Wettervorhersage bitten, sozusagen. Mitteleuropa wird in den nächsten Jahren, eigentlich in der ziemlich nahen Zukunft, in der Europäischen Union als Ganze liegen. Was wird das für die Beziehungen innerhalb dieses Gebiets bringen und wie kann sich das auf die deutsch-tschechischen Beziehungen auswirken?
Ich glaube zum einen, dass man die deutsch-tschechischen Beziehungen immer stärker im Kontext der anderen Beziehungen sehen wird, also der deutsch-polnischen, der deutsch-ungarischen.
Also es wird sich relativieren sozusagen.
Das glaube ich sehr wohl, es wird sich stärker relativieren und ich glaube, dass aber auf der anderen Seite auch diese mitteleuropäischen Traditionen eine gewisse Wiederbelebung im positiven Sinne erfahren können, einfach weil man sich darauf besinnt, dass man ja hier einen eigenen Bereich schon einmal verkörpert hat mit allem gegeneinander und allem füreinander und dass das ja auch eine Chance ist, in dieser erweiterten Europäischen Union diesen Bereich wieder etwas stärker in seiner Eigentümlichkeit zu akzentuieren. Das wird aber, so schätze ich es ein, erst dann wirklich möglich sein, wenn man diese nachhinkenden Probleme endlich einmal einvernehmlich besprochen und gelöst haben wird.
Soweit Peter Becher, Direktor des Adalbert-Stifter-Vereins mit Sitz in München. Am Mikrofon verabschiedet sich Martin Ježek.
Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte zahraniční vysílání Českého rozhlasu Rádio Praha. Vysílání v češtině si můžete naladit v následujících časech na těchto frekvencích. Všechny údaje jsou uvedeny ve světovém čase. V 9.30 vysíláme na frekvenci 15 255 kHz do jihozápadní Evropy a na frekvenci 2745 kHz do východní Evropy a na střední východ. V 10.30 na frekvenci 21 745 kHz vysíláme do Jižní Asie a Západní Afriky. Ve 12 hodin vysíláme na frekvenci 11 640 kHz do Severní Evropy a na frekvenci 21 745 kHz do Jižní Asie a Austrálie. V 13.30 na frekvenci 6 055 kHz vysíláme do střední Evropy a na frekvenci 7 345 kHz do západní Evropy. Ve 14.30 vysíláme na frekvenci 21 745 kHz do východní Afriky a Severní Ameriky. V 16.30 nás můžete naladit v západní Evropě na frekvenci 5 930 kHz a v jižní a západní Africe na frekvenci 17 485 kHz. V 18.30 vysíláme na frekvenci 5 930 kHz do západní Evropy a na frekvenci 7 315 kHz do Asie, Austrálie a východní Evropy. Ve 20.30 na frekvenci 5 930 kHz vysíláme pro západní Evropu a na frekvenci 9 430 kHz pro jižní Asii a Austrálii. Ve 22 hodin nás můžete naladit na frekvenci 5 930 kHz v jihozápadní Evropě a v jižní Americe.